Willkommen auf der Meta-Couch. In dieser Staffel unterhalten sich Florian und Markus über Themen, Konzepte und Ideen, die sie antreiben, mit denen sie arbeiten und die sie faszinieren. Aus ihrem speziellen Blickwinkel als Bildungsunternehmer, Wissenschaftler und Autoren. Warum das Ganze? Ohne diese Konzepte und Begriffe versteht man die Gegenwart einfach nicht. Und das wäre doch irgendwie schade, oder? So viel Bildung muss schon sein. Und los geht's.
Herzlich willkommen zurück auf der Meta-Couch nach einer etwas längeren Pause. Und bevor ich sage, worum es heute geht, stelle ich dir eine Frage, Markus.
Ja.
Bist du gerade in der Freizeit oder arbeitest du gerade? Jetzt in dem Moment.
Da du ja vorhin schon angekündigt hast, dass du eine ganz spezielle Eingangsfrage stellen würdest, habe ich mir schon gedacht, dass es in diese Richtung geht.
Ja, hat das schon wieder verstanden.
Und das ist für uns beide tatsächlich auch eine der entscheidenden Fragen. Oder eben auch gerade gar keine entscheidende Frage.
Ja.
Weil wir unser Leben nicht nach der zeitlichen Ordnung von Arbeit und Nichtarbeit, respektive Freizeit, organisieren, sondern nach den Aufgaben, die das Leben stellt. Und deswegen fällt es uns manchmal, glaube ich, sehr schwer zu sagen, bin ich eigentlich auf Arbeit oder in der Arbeit, bin ich in der
auf Arbeit.
In den Gegenden, aus denen ich komme, sagt man ja auf Arbeit.
Da sehe ich aber so Fabriken und Zechen.
Da sehe ich Fabriken und Zechen, richtig, ich auch. Und daher kommt ja auch das Thema.
Ja.
Und das werden wir jetzt vertiefen.
Nicht gleich zu tief einsteigen, wir müssen ja, weil wir ja im Sommer sind und die Folge heißt ja auch Freizeit. Beschreiben wir ganz kurz das Setting, in dem wir gerade sind. Was wir uns gedacht haben, dass wir jetzt heute bräuchten, um über das Thema Freizeit auf einer Metaebene zu sprechen. Wir sind also mit zwei elektrischen Fahrrädern hierher gefahren, durch die wunderschönen Hänge des Altmühltals, haben miteinander Sound gehört und sind durch die sonnige Sommerlandschaft gesegelt und sind jetzt hier im Breitenfurter Freibad, ein ganz kleiner Ort bei Eichstätt, die sich aber einen 25-Meter-Becken mitten im Ort gönnen, leisten, haben wollen. Und da kann man wunderbar Bahnen schwimmen. Mhm. Das haben wir auch gerade gemacht.
Es ist das typische Freibad, das wir alle kennen, das wir schon aus unserer Kindheit kennen, mit den typischen Umkleideräumen, die so halb offen sind.
Mhm. Naja, es sind einfach auch noch die von damals.
Es sind die von damals. Und es gibt einen Kiosk und es gibt nur nette Leute und es gibt einen Spielplatz, eine große Wiese, auf die wir gerade schauen. Eigentlich eine idyllische Ruhe. Man kann sich unglaublich wohlfühlen.
Und dann haben wir uns gedacht, auch um das Ganze natürlich zu rechtfertigen vor den Mitarbeitern und so, haben wir gesagt, wir gehen jetzt podcasten. Und wir müssen quasi Method podcasten. Wir können nicht über Freizeit sprechen, wenn wir nicht in einem Freizeitsetting uns befinden und darum sind wir hier und reden über Freizeit.
Mhm. Und jetzt muss man vielleicht noch wissen, wir haben so frühen Nachmittag, wir sind gegen 11 losgefahren.
Also wir haben auch schon echt gearbeitet im
Büro.
Vor Computern, haben so Tabellen ausgefüllt.
Haben schon richtig gearbeitet heute, haben dann unsere Sachen genommen und sind hierher gefahren. Und jetzt kommt für mich einer der entscheidenden Punkte. Dieser Übergang, der fällt uns relativ leicht.
Ja, sowohl raus als auch wieder rein.
Genau. Also es ist eben die Freizeit in diesem Falle, wenn man das so nennen will, was wir gerade haben, weil wir ja im Freibad sind, dann ist es nicht so wahnsinnig schwer für uns, aus diesem Arbeitssetting rauszugehen oder sich das vorzunehmen, dass man einen dringenden Grund finden muss, die Arbeit verlassen zu können, weil sie so schwer, so herausfordernd, so abstoßend ist in irgendeiner Hinsicht. Und dann eben seine Freizeit genießen muss, sondern es ist ein eher gleichbleibender Fluss. Das hat Vor- und Nachteile, glaube ich.
Ja, es hat Vor- und Nachteile.
Ja.
Wir haben trotzdem ja auch häufig, jetzt fangen wir diesmal anders an, nämlich aus dem persönlich-privaten, firmentechnischen, gehen wir dann ins Historische, das finde ich auch in Ordnung.
Mhm.
Wir haben trotzdem schon auch so eine Art geregelten Arbeitstag. Also wir kommen in der Regel in der Früh irgendwie ins Büro und bleiben da auch dann in der Regel bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch da.
Also gestern war ich tatsächlich mit einem neuen Mitarbeiter bis kurz vor 18 Uhr im Büro und wir haben intensiv gearbeitet.
Ja.
Das waren, sagen wir, nicht weniger als 9 Stunden, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
War schon eher 10, oder?
War schon eher 10.
Kann auch mal passieren.
Das können auch 12 sein.
Ja.
Und die sind dann natürlich auch das, was jeder so als Arbeit eben kennt und macht. Anstrengend, man wird müder im Laufe des Tages, man muss sich konzentrieren, man muss die Gedanken beieinander halten. Ja. So, man muss eben arbeiten.
Aber danach gibt es ja Gott sei Dank Freizeit.
Freizeit.
Ja. Sozusagen der Punkt, auf den wir hinarbeiten, um dann sozusagen die freie Zeit zu bekommen, die wir, wenn man den Studien und Artikeln glaubt, danach sofort wieder mit Tätigkeiten füllen, in der Sekunde. Mhm. So Leistungsprinzip. Dann muss, man darf gar nicht untätig sein, sondern man muss ja dann sehr, sehr aktiv sein. Mhm. Sportlich, sozial, was auch immer, hobbytechnisch, Freundschaftspflege, Häuserpflege, Sachenpflege, Erwerb, was auch immer. Also sehr, sehr großen Eifer gestalten wir unsere Leistungsfreizeit.
Genau. Das macht ja schon eines der Probleme auf, dass wir normalerweise so gewöhnt sind, einen Arbeitsteil in unserem Leben zu haben, in dem es vermeintlich in Anführungszeichen um irgendetwas geht und etwas Wichtiges macht, wo man sich anstrengt und man konkrete Aufgaben hat, irgendwas erfüllen muss und einen Bereich, in dem das
oder
nicht...
Oder mindestens einfach nur Geld verdient.
Oder Geld verdient,
aber
ja.
Mindestens das sehr, sehr... So.
Und dann gibt es eben diesen Bereich, der das nicht ist, den nennt man Freizeit. Wir werden noch auf die Geschichte dieses Wortes ja auch kommen. Und was passiert dann da eigentlich? Ist das, also leben wir wirklich in einer Welt oder wollen wir in einer Welt leben, in der wir dann da wirklich nichts tun, nichts erfüllen, keinen Sinn haben, kein Ziel suchen, keiner sinnvollen Beschäftigung nachgehen? Was soll das dann sein?
Pass auf, ich schlage hiermit einen heftigen Haken vor und wir biegen an dieser Stelle zur Beantwortung dieser Frage einmal ins Historische ab. Ist das okay für dich?
Einmal ins Historische abbiegen.
Weil wir müssen ja wissen, wo wir herkommen, um diese Frage beantworten zu können, finde ich.
Also.
Die Geschichte der Freizeit.
Die Geschichte der Freizeit.
Markus, du als einer der führenden Historiker des Landes. Zeithistoriker.
Ja, Zeit, richtig. Ich habe über Zeit meine Habilitation verfasst.
Ja.
Dieser Begriff ist natürlich in seiner eigentlichen Bedeutung, Relevanz, Nutzung ein neuzeitlicher, ein moderner Begriff.
Das hätte ich schon mal vermutet.
Jetzt ist dieser Begriff aber trotzdem natürlich eine lange Geschichte. Frei, Zeit, auch getrennt, geschrieben, ist eine Formulierung, die es schon in sehr, sehr alten Unterlagen gibt. Und sie taucht zum Beispiel auf in den Städten. Immer wenn da sozusagen das Marktgeschehen war, dann nannte man das auch die freie Zeit, die Freizeit.
Mhm.
Und ich glaube, da spielt vieles hinein.
Mhm.
Einerseits sozusagen die Aufhebung von Regeln, die sonst galten und die bei solchen Marktgelegenheiten nicht galten.
Mhm. Es ist zumindest eine Art Unterbrechung des Alltags.
Unterbrechung des Alltags. Das Genießen sozusagen des Freiraums Stadt.
Mhm.
Da kommen ja viele Leute in die Stadt, die unter ganz anderen rechtlichen und sozialen Verhältnissen leben.
Mhm.
Auf dem Lande. So, die kommen dann in eine Stadt, die an sich natürlich immer mehr Freiheiten hatte.
Ja, deutlich.
Und das wird damit ja auch signalisiert, die freie Zeit. Und das heißt eben tatsächlich, dass es ein besonderer rechtlicher Status ist, der in dieser Zeit besteht.
Mm.
Also eigentlich ist es eben ursprünglich kein Begriff, der irgendwie aus der Zeiteinteilungsecke kommt oder irgendeinem anderen philosophischer Begriff oder sowas. Sondern
Statusbegriff.
Es ist eigentlich ein rechtlicher Begriff, der mit den wirtschaftlichen Bedingungen, in denen er verwendet wird, sehr eng verbunden ist.
Na gut. Also Mittelalter, Freizeit. Und wie hat denn der Mensch des Mittelalters, um das jetzt mal ganz brachial zu vereinfachen, Wie ist denn der mit dem Konzept der Freizeit umgegangen? Gab es das?
Oder? Ich würde sagen, das gab es nicht.
Ja.
Das
warum gab es denn das nicht?
Naja, weil der Mensch eingebettet ist in seine alltäglichen Abläufe, in die Abläufe der Natur, die ihn sehr stark bestimmen. Wenn sehr viele Menschen, 80-90% in dieser Zeit auf dem Lande leben und damit in die Abläufe, in die natürlichen Abläufe eingebunden sind und man Ackerbau und Viehzucht betreibt, dann gibt es diesen Begriff der Freizeit nicht. Und es gibt auch keine freie, definierte, vordefinierte Zeit. Natürlich gibt es Zeiten, in denen man andere Tätigkeiten macht, die nicht so anstrengend sind. Es gibt übrigens aber auch diese Zeit der Ruhe, der Muße, man kennt das ja, wenn im Winter sozusagen die Feldtätigkeit natürlich nicht im Vordergrund steht.
Und die berühmten über 100 Feiertage.
Und die Feiertage und so weiter. Dann, und die Leute sitzen in der Stube zusammen, dann haben sie, dann sind sie von vielen schweren Tätigkeiten enthoben. Ja, dann ist man in den Winter sozusagen eingepackt. Aber, und das ist das Spannende, auch in dieser Zeit, tun viele Leute etwas sehr Nützliches, ja, die Textilproduktion, die dann in den Bauernhäusern stattfindet, das Stricken, ja, das Weben, das Nähen, und so weiter und so weiter. Also da geht auch eine andere Art von Herausforderung, von Arbeitsherausforderung zusammen mit einer bestimmten Art der Zeiteinteilung. Aber diese harte Trennung zwischen dem Arbeitsbereich und dem Nicht-Arbeitsbereich, der dann irgendwie krampfhaft sozusagen Freizeit genannt wird, das ist natürlich eine moderne Erfindung.
Gut. Also, wie du gerade gesagt hast, muss erfunden werden. Wer hat denn das moderne Konzept der Freizeit erfunden? Und damit meine ich jetzt natürlich nicht eine einzelne Person. Aber was war sozusagen der Auslöser des modernen Freizeitkonzepts?
Also für die gesamte Gesellschaft ist es natürlich, glaube ich, die industrielle Revolution, diese grundsätzliche Umgestaltung des Arbeitslebens, das Entstehen von Fabriken, von Industriearbeitsplätzen, die natürlich einer ganz anderen Ordnung und Planung unterliegen und in der die Uhr, wie wir alle ja auch wissen, eines der zentralen Regelungsinstrumente in jeder Fabrikhalle ist.
Ganz strikte Zeitanteilung.
Und das hängt mit den Takten der Maschinen zusammen, das hängt mit daraus entstehenden Anforderungen an die Arbeiter zusammen, das hängt mit der Frage zusammen, wie viel Energie zu welcher Zeit bereitgestellt werden muss, damit diese ganze Maschinerie überhaupt läuft und Energie ist teuer. Und deshalb, das muss man gut planen und das macht man am besten mit einem Instrument, das die Zeit gleichmäßig in bestimmte Rhythmen einteilt.
Ja. Die Uhr, die Stechuhr.
Die Uhr, die Stechuhr.
Definiert alles, also jetzt exakt die Zeit der Arbeit.
Richtig.
Auf die Minute genau. Ja.
Und damit entsteht ein anderer Bereich, in dem eben keine Arbeit stattfindet. Also nicht diese Erwerbsarbeit, diese Einkommenstätigkeit. Und die nennt man dann später freie Zeit, Freizeit. Und das ist aber die eine Seite. Die andere Seite ist, dieser Begriff ist, soweit ich gesehen habe, nicht in diesem Industriezusammenhang erfunden worden, sondern eigentlich ein Begriff eines frühen Reformpädagogen, also Aufklärungspädagogen, Friedrich Fröbel, der ja sehr bekannt geworden ist dadurch, dass er sich dem Kind und seinen Interessen so zugewandt hat und das die Kinder auch genau beobachtet hat und dann irgendwann schreibt, die Freizeit ist die Zeit, in der das Kind sozusagen das Erworbene, das Gelernte setzen lassen kann, zur Anwendung bringen kann, sozusagen in seine Persönlichkeitsentwicklung einfließen lassen kann, all das, was an Lerngut auf ihn einströmt, an Erfahrung auf ihn einströmt, dann ist die freie Zeit sozusagen das, wo das gesetzt wird, wo zur Geltung kommt.
Es wäre dann quasi eine nicht fremdbestimmte Zeitslot.
Richtig. Das ist also, er setzt sozusagen die Verantwortung für das, was in diesem Zeitraum passiert, dann in sozusagen in das Kind selbst. Und es kann dann eben das Erlernte an irgendwelchen selbstgewählten Punkten zum Beispiel anwenden. Es kann in die Natur gehen, kann handwerkliche Fähigkeiten anwenden mit irgendeiner Bastelei oder kann irgendwas Kognitives auch selbst tun, sich ein Blatt Papier nehmen und was aufschreiben. Aber dann eben nicht das, was der Lehrer diktiert und was vorgegeben ist, sondern was ihm selbst in den Kopf kommt. Also eigentlich eine Kreativentwicklungszeitraum. So.
Ja, das würde ich natürlich wahnsinnig gerne gleich abbiegen in das Thema Langeweile und das damit verbundene. Egal. Ja. Nee, wir bleiben mal im Historischen. Wir bleiben, weil wenn man da schon mal so einen Historiker da hat, dann muss man auch im Historischen erstmal bleiben. Also, wir haben jetzt sozusagen das Konzept der Freizeit, einmal sozusagen aus industrieller Sicht und einmal aus pädagogischer Sicht, einmal ganz kurz angerissen. Wie geht's denn jetzt weiter? Was passiert denn jetzt so in nächster Zeit im Kaiserreich und dann in die Republiken rein? Wie verändert sich der Freizeitbegriff und das Freizeitverhalten?
Ja, wenn ich,
oder gibt's da
also wenn ich das richtig sehe, taucht dieser Begriff dann irgendwann in der Mitte und verstärkt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den Lexika auf. Ja, das 19. Jahrhundert ist ja auch beginnend eigentlich mit den Enzyklopädisten des 18. Jahrhunderts, wissen wir ja alles. Aber das ist sozusagen das Zeitalter, in dem alles, was wir wissen, in Bücher gebracht wird, geordnet wird, als Wissenssammlung zur Verfügung gestellt wird. Und jedes Phänomen muss beachtet und aufgeschrieben werden. Deswegen sind die Lexika des 19. Jahrhunderts so spannende Quellen. Wenn man da eben gucken kann, wenn ein Begriff da auftaucht, dann scheint er eine gewisse Verbreitung und Relevanz gehabt zu haben. Und dann ist es eben so spannend zu gucken, in welcher Form wird er da definiert. Und wenn ich das richtig sehe, dann ist es so, dass in der Mitte des 19. Jahrhunderts das erste Mal in einem solchen Wörterbuch auftaucht. Und da in diesem Sinne, den wir heute schon kennen und akzeptieren würden, nämlich als ein Bereich, in dem der Mensch seine sonstigen Interessen fördern kann, denen nachgehen kann. Da taucht doch das erste Mal sowas auf wie das, was wir heute Hobby nennen würden. Mhm. Also man sucht sich eine andere Beschäftigung, die einen irgendwie glücklich macht. Also
die mit wirtschaftlichen Erträgen nichts
zu tun hat. Also alles, was uns sonst ausmacht, dass wir zum Beispiel gern singen, dass wir Sport treiben, dass wir unsere Fähigkeit mit der Hand irgendwas zu tun schulen wollen. Das wird da so formuliert. Das ist sozusagen der Bereich, in dem die Vereinseitigung, die das Berufsleben ja oftmals auch auferlegt, eben aufgehoben werden soll und der Mensch wieder ganz zu seiner Vielgestaltigkeit auch finden soll.
Das ist die positive Interpretation, die ich dem reinnehme.
Ja.
Und ich nehme mal an, das ist auch die große Zeit der Vereinsgründungen,
ja,
weil das natürlich genau da hineinpasst, ja, ganz wunderbar.
Ja.
Und dann, Markus, weil wir als gute Historiker machen wir jetzt so eine
entsteht, wenn wir das in großen Sprüngen machen, dann entsteht natürlich eine auch staatlich regulierte Freizeitkultur. Die erste und wichtigste Regulation ist die, dass die großen Akteure der Gesellschaft, also die Besitzer der Fabriken und die Vertreter der Interessen der Arbeiter anfangen, darüber zu reden, wie lange denn Arbeitszeit eigentlich gehen soll. Und die Arbeiter natürlich ein Interesse daran haben, dass es kürzer wird. Und dann gibt es sowas wie auch reguläre Ferien und also Urlaub, den man beantragen kann, und es gibt freie Tage. Am Anfang hat man
ja gibt es Überschneidungen zwischen Urlaub und Ferien, aber es sind trotzdem zwei unterschiedliche Konzepte.
Ja,
wir bleiben mal bei den.
Also es gibt diesen praktisch immer mehr gesellschaftlich auch regulierten Bereich der freien Zeit, also wo definiert wird, das ist freie Zeit. Und da beginnt für mich eines der größeren Probleme, das zum Beispiel, glaube ich, auch die heutige Sozialdemokratie hat. Der Erfolg, der damit einhergeht, dass die Arbeiter weniger arbeiten mussten, dass man immer mehr freie Zeit definierte, aus irgendwelchen Gründen und irgendwelchen Anlässen. Und über dieses reine Erholen keine weitere Begründung dafür gefunden hat, macht diese freie Zeit eigentlich tatsächlich nur zu einem zu einem Rekreationsbereich, der dem Arbeitsbereich nachgeordnet und angekoppelt ist. Das heißt, der einzige Zweck, den diese freie Zeit idealerweise haben soll, besteht aus zwei Dingen.
Den Arbeiter wiederherstellen.
Den Arbeiter wiederherstellen und ihn in dieser Zeit dazu verführen, den Konsum zu betreiben, der nötig ist, damit diese Industriekultur, diese moderne Wirtschaft florieren kann.
Ja, okay. Aus irgendeinem Grund spuckt mein Gehirn gerade das Wort perfide aus. Aber sprich weiter, Schatz.
Das Problem ist, glaube ich, das Problem ist, glaube ich, die Inhaltslehre. Mm-mm. Und mit sozusagen diesem, also Menschen können mit dem Nicht-Definierten, egal an welcher Stelle, sehr schlecht umgehen. Mm. Ja, der Horror Vacui, also dieses, ich weiß nicht, was da sein soll. Ja. Niemand sagt mir, was ich da tun soll. Niemand sagt mir, was da ist. Damit können Menschen ganz schlecht umgehen. Und das zeigt, dass sozusagen dieses, man könnte jetzt kritisch sein und sagen, eigentlich ist das der Beweis dafür, dass das, was die Aufklärer noch gehofft haben im 18. Jahrhundert, dass wenn der Mensch nur in Freiheit gesetzt wird und wenn er sich nur so viel Bildung erwirbt, dass er für sich selbst Verantwortung übernehmen kann, dass er dann in der Lage ist, sein Leben, also die Zeit seines Lebens zu gestalten. Ja, da würde ich heute große Fragezeichen machen.
Also zwischen ja, Fragezeichen schon, ja. Weil halt ja. Ein entscheidender Faktor immer noch drinsteckt und das ist der zwingend notwendige Lohnerwerb, um in dieser Gesellschaft, in der man dann da hineinkommt, überhaupt überleben zu können.
Ja.
Den müsste man wahrscheinlich auch nochmal stark runterfahren oder abschaffen.
Ja, und
sonst wird es nichts.
Richtig, und das macht ja sozusagen auch die Einseitigkeit der Darstellung der Aufklärer selber oder was auch über sie erzählt wurde deutlich. Es gibt ja dieses Bonmot von Denis Diderot, der mal gefragt wurde, was er denn eigentlich beruflich tun soll und der auch mehrere Anstellungsangebote bekam und der daraufhin gesagt hat oder haben soll, ja, vielen Dank, ich bin so beschäftigt, ich kann meine Zeit nicht mit Arbeit verbringen.
Ja.
Das funktioniert aber auch nur dann, wenn man weiß, dass Diderot, also...
Ich wollte gerade sagen, wird wahrscheinlich nicht also, gezwickt haben im Geldbeutel.
Genau, also dass Diderot sozusagen von den großen Fürsten Europas erhebliche und finanzielle Unterstützung erhielt. Von der russischen Zarin zum Beispiel.
Ah.
Das heißt, er konnte sich diese Position leisten.
Ja, da argumentiert sich natürlich auch ein bisschen entspannter, ne?
Da argumentiert sich entspannter, das ist richtig. Aber das Problem sozusagen bleibt, ja. Also was, wenn wir schon, und das ist, ich halte das für eines der zentralen Probleme gerade der hochentwickelten deutschen oder europäischen Gesellschaft, dass man die viele Zeit, ja, wenn man sich mal anguckt, was ein Bahnmitarbeiter heute an Urlaub standardmäßig bekommt oder unter bestimmten günstigen tariflichen Situationen oder wenn man eine bestimmte Tätigkeit ausübt, am Ende bekommen kann, in der höchsten Ausbaustufe, dann sind das Wochen.
Ja, klar.
Viele, viele Wochen.
Ja, klar.
Und wenn ich sozusagen noch hinzurechne, dass jeder Mensch im Jahr sozusagen vielleicht 14 Tage, 3 Wochen aus irgendwelchen Gründen krank ist und wenn ich die Feiertage noch hinzurechne, dann muss man sagen, wahrscheinlich haben wir sehr, sehr viele Leute, die ein Vierteljahr oder länger gar nicht arbeiten im Jahr. Was tun die damit?
Damit muss man irgendwas tun, ja. Und der Bahnmitarbeiter, nehme ich an, war einfach nur ein zufälliges Beispiel.
Ja, ja, das ist, man könnte alle anderen, das ist also in den gut verdienten Industrieunternehmen ist das auch so. Das ist auch in den großen Teilen der öffentlichen Verwaltung natürlich so, ja. Über 30 Tage Urlaub. Das bedeutet, die 40 Tage Urlaub haben.
Ja.
Und noch mehr.
Möchtest du gerade Herrn Merz unterstützen, dass wir alle zu wenig arbeiten oder wohin geht's?
Nein, es geht für mich dahin, dass ich eigentlich dafür plädiere, dass Leute darüber nachdenken müssen, wie sie ihr Leben gestalten. Und dass ich das eine unglaubliche, eigentlich häufig Verschwendung finde, wenn es nur auf diese beiden eben genannten Punkte hinausläuft, nämlich sich ein bisschen ausschlafen und ansonsten das Geld für irgendwas ausgeben, was kein Mensch braucht. Was mich auch weder mich als Person in irgendeiner Weise an sich berührt oder entwickelt oder voranbringt, noch andere. Und voranbringen meine ich eben nicht im Sinne von
verdient mehr Geld,
sondern
kann besser mit sich und seiner Umwelt im weitesten Sinne umgehen.
Kann besser mit sich umgehen, hat sich besser im Griff, lernt zu reflektieren, weiß, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Also, lernt sowas wie eine echte Gefühlszuwendung zu anderen. Ja. Weiß, was Demut ist. All diese Begriffe, ich zähle die ganz bewusst auf die.
Das ist quasi so ein Plädoyer für Persönlichkeitsbildung.
Persönlichkeitsbildung. Also der Raum,
Entwicklung.
Entwicklung. Der Raum, den ich eventuell eben dafür nutzen kann, weil mich meine beruflichen Aufgaben, die eben die andere Seite des Lebens füllen, häufig, also mich jedenfalls nicht in die Lage versetzen oder das nicht gerade fördern, dass ich über das hinausgehe, was ich sonst eben auch jeden Tag tue.
Also ich möchte das tatsächlich auch sehr unterstützen, was du gerade sagst. Ich glaube, dass mit sich selber, dem gegenwärtigen Ort und dem gegenwärtigen Setting und seinem sozialen Umfeld sinnvoll umzugehen, ist sicherlich was, was man lernen kann und was wahrscheinlich eines der sinnvollsten Dinge ist, die man überhaupt lernen kann. Vor allem vor dem Hinblick, und jetzt mache ich so einen Sprung in Gegenwart und Zukunft, bevor wir historisch überhaupt eigentlich da angekommen sind, vor dem Hintergrund, dass ich schon irgendwie davon ausgehe, dass in den Berufsbereichen, die wir jetzt so kennen in unserem Umfeld, durch KI die Arbeit nicht mehr, sondern deutlich mit deutlich weniger Personen durchführbar und gestaltbar ist. Ich glaube, das haben wir jetzt spätestens im letzten Jahr, aber natürlich auch davor schon sehr deutlich gesehen, wo wir plötzlich unglaubliche Effizienzsteigerungen auch haben, die man natürlich auch in Qualität dann umsetzen kann. Qualität des Produkts, aber auch Qualität einer Zeitgestaltung. Und ich glaube, das wird zunehmen. Das heißt, Leute müssen immer mehr irgendwie mit sich selber und ihrem Umfeld umgehen können.
Du hast absolut recht. Wobei ich halt glaube, diese bekannte, traditionelle Einteilung in Arbeit und Nichtarbeit lebt vorläufig weiter. Und das führt dazu, dass die Verwendung von KI eigentlich eine große Betrugswirtschaft, wenn man so will, etabliert hat. Weil Leute werden natürlich den Teufel tun, zu sagen, ich brauche viel weniger Zeit für das, was ich bisher da getan habe. Und zwar in Größenordnungen, weil das würde natürlich immer dazu führen, dass dann neue Aufgaben kommen und so weiter.
Ich würde vermuten, dass ganz viele Leute, die in so einem Homeoffice sitzen, die letzten Jahre ganz massiv viel Freizeit gewonnen haben.
Ja, ja.
Also mit unendlich viel weniger Aufwand das Gleiche tun können.
Ja, also mir geht es gar nicht um die moralische Beurteilung des Ganzen, sondern es geht mir darum, dass wir sozusagen, also das ist, glaube ich, sogar eine Stärkung des sozusagen des der traditionellen Institutionalität und der Abläufe und der Gewohnheiten gibt, an die im besten Falle oder also an die niemand rühren will, weil man sonst darüber nachdenken müsste, was wir unter Produktivität, unter Effektivität verstehen, was wir überhaupt unter wirtschaftlicher Tätigkeit verstehen wollen und welche Rolle Menschen dabei spielen sollen. Wir definieren ja, und das ist sozusagen das eigentliche, weil du eben Friedrich Merz gesagt hast, das ist das eigentliche Thema an der Stelle, ja, wir tun so, als würde sich die wirtschaftliche Zukunft daran entscheiden, dass wir sozusagen an den traditionellen alten Stellschrauben des Wirtschaftslebens drehen. Senkung der Kosten für Rohstoffe, Erhöhung der Arbeitszeiten, möglichst Senkung der Löhne. Und ich glaube, diese Faktoren nehmen eigentlich eher ab. Nicht, dass sie keine Rolle spielen. Aber wenn es um die Frage geht, wie wir in Zukunft arbeiten wollen, ist die Frage, ob wir alle eine halbe Stunde länger oder weniger arbeiten, wirklich, glaube ich, vollkommen irrelevant. Was nicht heißt, dass das keinen Effekt hätte. Natürlich würden wir damit auch die gesamtwirtschaftliche Produktivität erhöhen. Aber die Frage ist ja, wollen wir den Bereich, in dem heute noch 20.000 Menschen arbeiten, immer mehr auch mit KI, in Zukunft eigentlich wirklich in dieser Form so weiter betreiben? Ja. Gibt es den überhaupt noch als menschlichen Tätigkeitsbereich? Ja. Oder ist das nicht alles sozusagen Maschinen und KI gesteuert? Und was tun wir, wenn das so wäre? Ja. Wie verändert das unser Steuersystem und so weiter? Und eben auch, daran hängt eben auch die Frage, ob nicht sozusagen, das ist ja eigentlich das eines der alten Versprechen. Mit wirtschaftlicher Prosperität, mit wirtschaftlicher Entwicklung, mit Fortschritt entsteht immer mehr Entlastung des Menschen, damit auch immer mehr Freizeit.
Ja.
Ja, und mit welchem Ziel? Natürlich mit dem Ziel, dass Menschen irgendwann von dieser frohen, der reinen Erwerbsarbeit vollständig befreit sind.
Naja, das ist sozusagen die Utopie, die vorne schwebt. Und das dennoch in einem finanziell abgesicherten Rahmen natürlich.
Und das in einem finanziell abgesicherten Rahmen. Naja.
Alle Annehmlichkeit der modernen Welt minus Arbeit.
Das ist technisch vorstellbar. Diese Ideen hat es ja auch schon im 19. Jahrhundert natürlich zuhauf gegeben. Ja, ja. Die Technisierung und die Zukunftswelt, die man immer wieder imaginiert hat, die natürlich eine große Welt der Befreiung an sich ist.
Ja.
Und also da steckt
wir sind
dann
jetzt
drin.
Technologisch auch ein paar Schritte näher gekommen.
Ja. Wir sind dem wirklich
das
näher gekommen.
Muss man schon sagen,
genau.
Oder?
Und ich finde, was diese Gesellschaft, weil du das sagst, ich finde, was wir zuallererst in der Regierung, in allen Wirtschaftsunternehmen, sonst wo tun sollten, ist darüber nachzudenken, wie wir mit diesem enormen technischen Fortschritt umgehen wollen, wie wir den nutzen wollen, wie wir den menschlich einsetzen wollen. Alles andere ist irgendwie Denkfaulheit. Und dafür sollten wir mehr Zeit einsetzen, viel, viel mehr Zeit einsetzen. Wir sollten die freie Zeit genau dafür nutzen.
Na, ich bin schon sehr gespannt, welche politische Parteigruppierung dieses Thema irgendwann, also sozusagen dieses ganze KI und Zukunftsgestaltung, Freizeit, Grundeinkommensthema mal wirklich ernsthaft für sich entdeckt und damit mal eine Wahl gewinnt. Bei der letzten Wahl habe ich das Wort KI nicht ein einziges Mal auf irgendeinem Plakat gesehen. Mag an mir liegen, aber...
Ja, das geht mir auch so. Die Parolen sozusagen, die da formuliert werden, sind doch sehr, sehr traditionell.
Mhm.
Und das macht ein bisschen deutlich, welche Diskrepanz zwischen einer öffentlich organisierten politischen Debatte und eigentlich der Realität inzwischen herrscht. Also wenn, weil ich eben bei der SPD war, sozusagen die SPD mit diesen alten Verbesserungsideen kommt, dann bin ich gar nicht dagegen. Abgesehen davon, dass es ein bisschen lächerlich ist, mehr Sozialleistungen zu versprechen in einer Zeit, wo genau diese Partei, die ja auch regiert, diese Sozialleistungen an vielen Stellen auch kürzt. Das macht es im Wahlkampf nicht sonderlich glaubhaft.
Ja, aber, gut, das ist
dran. Aber es ist sozusagen, also mich interessiert daran vor allem die Denke, die dahinter steht. Den Leuten noch mehr versprechen, den Leuten noch mehr, also es soll noch einen Urlaubstag mehr geben und es soll noch da eine Entlastung geben und es soll noch eine neue Leistung eingeführt werden, die wir dringend brauchen, das bedingungslose das Grundeinkommen für Kinder, zum Beispiel so ein Dauerbrenner so der Wahlkämpfe der letzten Jahre. Und ich bin gar nicht dagegen, aber ich suche sozusagen nach der Partei, die sagt, in den alten Formen werden wir das nicht weiter
in den alten Formen der Zeitgestaltung.
In den alten Formen der Zeitgestaltung werden wir das nicht weiter so erwirtschaften können. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.
Ja.
Das hatten wir ja eben schon. Ja, ob wir eine halbe oder eine Stunde länger arbeiten, das wird nicht der entscheidende Faktor sein.
Mm-mm.
Und es kann ja sein, so These, ja, also
These, wir, Hashtag These.
Ja, wir arbeiten nur noch 3 Stunden am Tag in diesen traditionellen Formen oder wir nehmen dieses traditionelle Arbeiten ohnehin immer mehr zurück und treffen uns in großen Diskussionskreisen, Runden, um darüber nachzudenken, wie wir unser Leben unter KI neu gestalten wollen.
Ja.
Und wie wir damit eben auch eine neue Zeitordnung finden.
Ja.
Das Schwierige oder das, sagen wir mal so, das Überzeugende dieser bisherigen Zeitordnung ist ja, dass sie so einfach ist, dass sie für jeden verständlich ist.
Ja,
es gibt die Arbeit und die Nicht-Arbeit.
Ja.
Und das eine ist halt mit wirklich etwas gefüllt,
das eine
was niemand
ist bezahlt und dem anderen gibt es Geld aus.
Und da gibt es das Geld aus. Also diese klaren Dichotomien, die sind so sinnfällig. Deswegen akzeptiert das jeder.
Ja, man kennt es ja auch nicht anders.
Und was ich mir halt wünschen würde, wäre, dass wir, und deswegen habe ich das eben auch mit der SPD gesagt, die SPD ist ja nicht stark dadurch geworden, dass sie sozusagen die gewerkschaftlichen Forderungen nach höheren Löhnen und weniger Arbeitszeit unterstützt hat. Das hat sie getan und das hat ihr natürlich auch eine Menge Zuspruch eingebracht. Aber die SPD steht doch nun gerade eigentlich dafür, Leuten etwas zu geben, was man vielen Leuten in dieser Zeit gar nicht gegeben hat, nämlich Bildung.
Hm.
Ja, der Arbeiterbildungsverein.
Hm.
die tausenden Bibliotheken, die aufgemacht haben, diese Lern- und Bildungskreise, die organisiert haben, wo tausende Arbeiter am Abend hingegangen sind, um, keine Ahnung, Schiller zu lesen oder irgendwas, also irgendwelche Bücher zu lesen und sich Gedanken darüber zu machen, was das mit ihrem Leben zu tun hat.
Das finde ich immer so erstaunlich.
Das ist eine Sensation, dass ein Mensch, der nie höhere Bildung hatte, der las jetzt auf einmal Schiller. Das muss für ihn eine völlig neue Welt gewesen sein. Ja. Und die Hoffnung der SPD war doch immer, genau das in den Vordergrund zu stellen und darauf zu vertrauen, was jetzt passiert, wenn Leute erstmals mit Ideen, auch ganz anderen Ideen, anderen Erfahrungen, anderen Weltteilen, anderen Kulturen in Verbindung kommen, um ihr Leben neu zu gestalten.
Das heißt, du sagst, es ist gar nicht paradox, dass sich ein Arbeiter, der 12 Stunden gearbeitet hat, danach noch mit Schiller beschäftigt, weil da würde man sagen, dass er im Vergleich zu chillen ziemlich anstrengend.
Ich glaube ja ohnehin, dass also in allen Bildungsthemen, die man sich überlegen kann, wenn man sie nur richtig sozusagen unter die Leute bringt, steckt unglaublich viel Interessantes für jedermann drin. Und dass wir gerade heute, wo wir eigentlich die Möglichkeit hätten, die so wenig nutzen, das schmerzt mich ein bisschen, weil der Unterschied ist ja schon frappierend, so wie du das sagst. Früher sind die Arbeiter 10, 11, 12 Stunden dahingegangen, 6 Tage die Woche und haben immer noch Zeit gefunden, in den Bildungsverein zu gehen und Shakespeare zu lesen. Und daraus das mit Gewinn zu machen. Da ist ja eine ganze Bevölkerungsschicht organisiert.
Wirksamkeitserfahrung
hatten wir schon. Also überhaupt zu einer wahrnehmbaren Gruppe gemacht worden. Das sind die doch erst geworden, weil sie lesen und schreiben konnten und mehr als was sie in der Volksschule gelernt hatten.
Und sich getroffen haben dabei.
So, und sich getroffen haben und sich gesellschaftlich organisiert haben, dadurch auch eine politische Kraft geworden sind, die das durchgesetzt hat, was sie eben durchsetzen wollte. Also ich wünsche mir eigentlich eine Renaissance der guten Zeitnutzung.
Freizeitnutzung.
Freizeitnutzung.
Ja. Ja. Was ist denn für dich persönlich eine gute Freizeitnutzung inzwischen? Das hat sich ja bestimmt auch die letzten Jahre gewandelt.
Für mich ist eine gute Freizeitnutzung, wenn ich gar nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt in einer freien Zeit bin, in der ich dringend irgendwas machen muss. Und wir alle kennen das natürlich und das wird sich auch nicht ändern. Ja, wenn man die Arbeit hinter sich hat, dann gibt es immer noch viele Dinge, Familie, Kinder, Haus, Einkaufen und so weiter, den ganzen anderen Kram, das wird man auch immer haben. Aber wenn man, je weniger man diese Dichotomien empfindet, desto mehr ist es für mich sozusagen eine gute Freizeit. Aus einer Arbeitssituation, wo ich weiß, da gibt es eine direkte Nutzanwendung. Irgendein Text wird irgendwo in ein Buch gesetzt, in ein System eingebaut und mit Bildern versehen oder irgendwas. Ja. Ich komme aus dieser Situation raus und gleite in so eine Situation über, wo ich sage, so jetzt, ich weiß gar nicht warum, es gibt so ganz kleine Anlässe häufig, stecke ich die Kopfhörer ein und höre irgendein Kapitel irgendeines Buches, das meistens du mir empfohlen hast. Und dann komme ich sehr schnell auch weg von den Dingen, mit denen ich gerade noch arbeitsmäßig beschäftigt war. Und es ist so dieses Springen von Begriff zu Begriff, von Idee zu Idee und bei jedem geht wieder eine Welt auf und ich bin irgendwann natürlich sehr weit weg von meinen Ursprüngen, den Arbeitsursprüngen, bin in einer ganz anderen Welt, aber es war so ein Prozess, der fließend war. Das ist eigentlich eine ideale Situation.
Okay, ich stelle die gleiche Frage wie zu Eingang. Ist jetzt gerade Freizeit oder Arbeit?
Beides. Also in einem. Kann ich A und B sagen?
Weiß ich nicht.
Weil, ja, doch. Oder also das, was uns ja prägt, ist ja, dass wir in diesem Gespräch, das sich ja auch immer in irgendeine Richtung entwickelt, die wir vorher so gar nicht kennen, Gedanken entstehen, die wir irgendwann wieder aufgreifen. Ich mache ja die Erfahrung, dass ich fast alles, was ich irgendwann mal in irgendeiner Situation mit jemandem besprochen habe oder gelesen habe oder gehört habe oder mir auf der Wiese liegend in den Himmel guckend ausgedacht habe, irgendwo auch im Beruflichen wieder verwenden kann. Das kann sicher nicht jeder.
Nee. häufig sind die Welten wahrscheinlich deutlich getrennt.
Heute sind die Welten halt, wenn ich am Band stehe und irgendwas, dann natürlich werde ich wahrscheinlich...
Wenn ich Steuerberater bin,
bin ich so viele wahrscheinlich Jobs. In einer anderen. Insofern lebe ich schon in einer, privilegierten Welt, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ich eher die Möglichkeit habe, eben diesen fließenden Prozess zu gestalten. Aber ich glaube eben, über Zeit und über die Nutzung nachzudenken, es sollte kein Elitenthema sein und bleiben.
Ja, da kommen wir ja gerade her.
Und das muss es auch nicht.
Sollte es auch nicht.
Weil mir fallen immer so viele Beispiele auch aus anderen, also von anderen Leuten ein, als ich ein Kind war, lebte im Haus meiner Großmutter ein Mechaniker, der ging tagsüber in eine Fabrik und arbeitete da und hatte unten in diesem Haus, hatte so einen kleinen Anbau hinten, da hat der sich eine Werkstatt eingerichtet. Und wenn der aus der Fabrik kam, dann ging der dahin. Also der zog sich früh seine Jacke an, ging in die Firma, zog da den Kittel an, hängte den dann wieder hin, zog wieder seine Jacke an, ging nach Hause in diese Werkstatt, zog sich wieder den Kittel an, hängte seine Jacke dahin und machte weiter. Jetzt kann man sagen, das ist ja furchtbar, der kommt ja nie aus seiner Welt raus. Das mag an vielen Stellen auch so gewesen sein.
Ja, mit Sicherheit.
Auf der anderen Seite hat er dann da Dinge gebaut, die er eben in seiner Firma nicht gebaut hat.
Also er hat quasi sein Fachwissen angewendet.
Ja.
Und auf seine eigenen Gestaltungsfähigkeit übertragen sozusagen.
Und er hatte auch mit Leuten dann, also mit mir, weil ich habe den ja so kennengelernt. Ja. Und da war der unglaublich aufgeschlossen, hat gesagt, na komm mal rein. Guck mal, das ist ein Schraubstock. Das ist eine Feile und das ist eine Säge. Und das ist ein, und hast ein Fahrrad da draußen stehen. Ach, komm, pass auf, ich zeig dir mal, wie man da Reifen wechselt oder sowas. Also eigentlich habe ich alles, was ich in diesem Bereich weiß, von dem gelernt.
Ja, da sind wir wieder im Bereich des Glücks durch Wissensweitergabe und hochwertige menschliche Kommunikation und Weitergabe. Ja. Kann man in seiner Freizeit machen, indem man vornehmlich arbeitet.
Und vielleicht sollte man eben deshalb auch nochmal sagen, oder eine Warnung aussprechen. Ja. Also, haltet euch fern von allen Formen organisierter Freizeit oder organisierter Geldausgabe, die Überschrift Freizeit trägt.
Oh, jetzt gehen wir in den Appell.
Ja, ja.
Ja, Wahnsinn.
Natürlich.
Warum sollten wir das denn nicht tun, organisierte Freizeit?
Ja, weil es eben es okkupiert diese freie Zeit, es füllt diese freie Zeit. Der Horror Vacui wird ausgenutzt.
Ja.
Um Leuten etwas zu geben, was nicht Arbeit ist, was aber ihnen ihre Selbstbestimmung weiterhin nimmt, ihr Hirn füllt mit Dingen, die völlig unsinnig sind, sie zu Konsumentscheidungen verleitet, die wirklich, also an vielen Stellen sieht man gerade heute, haarsträubend unsinnig sind. Haarsträubend unsinnig. Die Plastikwelt, in der wir leben. Und die man in allen, nicht nur in allen Kaufhäusern, auch in allen Freizeitparks und in allen Betonbadeorten und in, also ich berate jedem mal, und das ist ja in unserer Nähe, ja. Also ich war unlängst an der polnischen Ostseeküste. Ja. Das ist beeindruckend. Also wie viel Plastik, wie viel laute, schlechte Musik, ist völlig sinnlose Unterhaltungsangebote. Man auf einem ganz kurzen Stück einer Strandpromenade unterbringen kann. Das ist alles Unsinn. Das ist alles Unsinn. Das macht sogar in so einem vordergründigen Sinne, das würde ich gar nicht bestreiten, das geht auch mir so, das macht Spaß.
Kurzfristige Triebbefriedigung. Aber wenigstens, Markus, ist richtig teuer.
Ja, richtig, genau so. Und dann ist es auch noch teuer. Und damit sind sozusagen diese beiden Punkte wieder erfüllt. Also gib dem Menschen, dem arbeitenden Menschen durchaus Erholung, verführe ihn auch zu Konsum, aber verhindere vor allem, dass er die Souveränität über seine eigene Zeit erlangt.
Ja, wichtig.
Das ist dieses, wenn man so will, kapitalistische Gift, das in dieser Art von Freizeitfüllung steckt.
Wenn sich dann, und jetzt können wir doch noch da einen abbiegen, wo wir vorher nicht hingekommen sind, wenn sich dann diese Art von Kapitalismus, Firmenproduktion etc. noch mit einem totalitären Regime verbindet, dann hat man die totale Kontrolle über die Freizeit.
Ja, das wäre zum Beispiel DDR-Erfahrung. Ja? Also
oder die Nationalsozialistische.
Oder die Nationalsozialistische.
Hier mal ja ganz bewusst die Freizeit
durchorganisiert. Ja, ja,
genau. Damit wir nicht zum Nachdenken kommen.
Auch institutionell organisiert, auch mit Anleitern und
auch mit viel Aufwand.
Auch mit Erholungseffekten, auch mit Hinwendung, auch mit also all dem. Das ist schon richtig. Aber das Hauptziel. Verhindere vor allem, dass Leute über Zeit nachdenken. Und der Appell, den wir, glaube ich, gern nach außen senden würden, wäre, gewinnt die Freiheit über eure Zeit. Also Freizeit.
Mhm. Genau. Wir zum Beispiel sitzen jetzt gerade in einer völlig leeren Freizeitanlage. Also auf der großen Liegewiese hinter uns ist der Spielplatz. Vorher hatten wir noch, da war ein Kind mit seiner Oma da. Das heißt, wir haben am Anfang noch dieses Kinderlachen.
Das hat man, glaube ich, auch gehört. Ja,
gehört. Das heißt, so ein bisschen Freizeit, Badeatmosphäre. Darum sind wir auch da so. Ne?
Ja.
Und jetzt ist aber die Freizeitanlage hier völlig leer. Obwohl es mitten in den bayerischen Sommerferien ist, am Nachmittag. Und es ist schönes Wetter. Also es ist wirklich so, jetzt langsam wird es in der Sonne ein bisschen zu warm.
Das stimmt.
Das heißt, es ist Top-Wetter und die Anlage ist leer. Die Freizeitanlage. In der Top-Freizeitzeit. Warum ist das so? Oder woran liegt es?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, ich weiß es.
Mhm.
Weil alle woanders sind und woanders Freizeit machen.
Ja.
Na, irgendwo müssen sie ja sein.
Es ist auch, eine der großen Krankheiten der Moderne. Ja? Also sozusagen die Glückssuche außerhalb.
Ja. Nee, auf keinen Fall da bleiben.
Auf keinen Fall in meinem Umfeld bleiben und auf keinen Fall bei mir bleiben.
Sofort Flucht.
Weil ich fürchte mich vor mir selbst.
Und das auch noch am gleichen Ort, wo ich immer bin.
Und vor der Freiheit, die ich dann sinnvoll nutzen müsste. Das schließt ja an das an, was wir eben sagten.
Ja.
Das ist eine der großen Krankheiten. Übrigens auch, wie wir natürlich auch alle wissen, erheblich umweltschädlich.
Und das kommt natürlich noch.
Klimaschädlich.
Das kommt natürlich noch dazu.
Dass alle Leute irgendwo hinfahren müssen.
Ja. Ja, Leute auf der Dauerflucht. Kennen wirklich inzwischen wirklich wahnsinnig viele Leute, die die ruhige Minute wirklich extremst konsequent so vermeiden, dass sie wirklich im Laufen auf Dauerflucht sind.
Ja.
Ja. Moment verweilen geht nicht.
Ja.
Ausgeschlossen.
Ja.
Muss immer Bewegung sein.
Ja. Im Moment verweilen, das ist eine ganz.
Ganz besonders schön finde ich dann, wenn sie am Abend dann zu mir kommen und sagen: Boah, ist alles so stressig, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß, wirklich, Flo, wie machst du das, dass du nicht die ganze Zeit, ich bin so gestresst. Sag ich, ja, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weil. Ich traue dir wirklich intellektuell absolut zu, dass du, wenn du eine Sekunde still bleibst, sofort verstehen wirst, was eigentlich Phase ist. Aber das funktioniert nicht. Weil wenn ich es dir jetzt sage, das hilft dir nicht. Du müsstest einmal kurz stehen bleiben und selber reflektieren, was gerade passiert. Und dann mach einfach mal 4/5 dessen, was du bisher gemacht hast, einfach mal nicht. Ohne Ersatz. Einfach nicht machen. Nicht dahin fahren, nicht zu dem Geburtstag und da irgendwie 3 Tage irgendwie Skifahren und dann muss man aber ganz dringend nach Ibiza und so weiter. Also wenn ich das machen würde, wäre ich wahnsinnig gestresst.
Ja, Wie wir alle, die wir sowas dann tun. Sind wir alle wahnsinnig gestresst. Also die Freizeit, so wie sie in dieser Form, so wie du es eben beschrieben hast, viele Leute erleben. Ist keine Freizeit, sie ist die Verschärfung von Unfreiheit, sie ist Gefangenschaft. Das ist eben nicht das Reich der Freiheit, das ist das Fortführen der hektischen Betriebsamkeit, die man im Arbeitsbereich häufig eben erworben hat, erlernt hat, die man dann irgendwie fortführt. Aber manchmal ist es das eben auch gar nicht. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist insgesamt so auf Betriebsamkeit programmiert, dass alles das, was nicht betriebsam ist, als Verschwendung von Zeit, als unnütze Existenz verleumdet wird. Ich glaube, das ist auch eines der größeren Probleme. Ja, egal was wir tun, wir diskutieren das ja häufig auch an unserer eigenen Berufstätigkeit. Ja, die ist, wenn man die sozusagen, also ich glaube, es schauen gar nicht so viele Leute auf das, was wir tun, wie wir das tun. Aber wenn das Leute bewusst machen würden, die aus dieser Betriebsamkeitswelt kommen, die würden uns wahrscheinlich moralisch sehr niedrig ansiedeln.
Ja, einerseits.
Andererseits, das ist ja das, was du auch beschreibst, andererseits gibt es natürlich diese vielen Leute, die dann auch das genau das spannend finden, was wir da tun.
Wie machst du das?
Und eben die Frage stellen, wie machst du das, genau.
Indem ich weniger mache. So mache ich das.
Ja. Das ist übrigens ein spannender Punkt. Weniger, aber ich glaube gar nicht. Also so wie man dich manchmal beobachtet, machst du sehr viele Dinge.
Nicht in meiner Selbstwahrnehmung.
Was ist eigentlich weniger machen in deinem Leben? Also nimmst du Anforderungen oder also irgendwas, was man machen müsste oder sollte oder bei dem alle möglichen Leute erwarten, dass man das tut? Nimmst du das raus aus deinem Aufgabentableau?
Ich versuche alles rauszunehmen, was zu zeitlicher Verpflichtung führt. Mhm. Das heißt, ich sage am Wochenende keine Party zu, ich sage keinen Besuch zu, ich habe keinerlei Hobbys oder Beschäftigungen, die an fixe Termine gebunden sind. Mhm. Auf gar keinen Fall. Also ich gehe nicht ins Schwimmtraining, sondern ich gehe schwimmen, wenn ich Lust habe zu schwimmen und wenn es zeitlich passt, zu schwimmen. Mhm. Ich unterstütze meine Kinder sehr dabei, bei ihrer eigenen Freizeitgestaltung, die nicht innerhalb von fixen Terminen und Vereinszugehörigkeiten, und ich habe nichts gegen Vereine, organisiert sind. Ich versuche zum Beispiel am Wochenende in aller Regel zu Hause zu sein. Das hat den verrückten Effekt, dass Leute wissen, dass ich zu Hause bin. Also da kann man einfach vorbeikommen. Und da gibt es einen schönen Garten und dann muss ich mich gar nicht bewegen und die Leute kommen zu mir und es gibt mindestens genauso schöne tiefe Gespräche und lustige Feierlichkeiten am Abend, die aber alle ungeplant sind, für die es keinen Termin gibt, für die nicht irgendeine Erwartungshaltung aufgebaut werden muss von wegen, ja, da kommen jetzt irgendwie 20 Leute und am Abend soll irgendwie Party und keine Ahnung was. Da muss man sich ja irgendwie zeitlich darauf vorbereiten und rein investieren und sagt, na, das Licht, da könnte man aber schon noch, und vielleicht stellen wir noch eine dickere Anlage schnell ins Wohnzimmer, haben wir ja drüben einen, da müsste ich nur noch schnell rüberfahren und dann müsste ich mit dem das organisieren. Ja, komm, da könnte auch noch irgendwie zwei Plattenteller und dann brauchen wir noch zwei DJs, kann man alles organisieren. Würde ich dann auch vielleicht organisieren, wenn ich es angekündigt tun würde. Aber ich versuche das eben nicht zu machen.
Und bevor jetzt Leute sagen, ja, du lebst damit sozusagen organisatorisch auf Kosten anderer, weil du erwartest, dass alles nach Hause getragen wird.
Nee, ich erwarte das gar nicht.
Oder das zumindest also begrüßt, wenn es dir sozusagen, oder also positiv
gutiert, ich nehme das
wenn
positiv es dir nach Hause war, getragen
wird. Ja. Ja. Will ich nochmal sagen, ich glaube, was eigentlich dahinter steht für mich ist, dass man der Spontaneität einen Raum einräumen muss, indem man
seine Freizeit nicht zu betoniert.
Indem man dieses organisatorische Korsett, das sonst unser Leben bestimmt, dass man dem ab und zu mal sozusagen also die Zügel schleifen lässt.
Ja.
Gerade auch in dem Bereich, den wir jetzt Freizeit nennen würden. Also man muss das eben nicht alles durchorganisieren. Unabhängig jetzt mal davon, was Erwartungshaltungen sind und was Geldausgaben betrifft und so weiter. Also nur der organisatorische Aspekt. Ich muss mir nicht an jedem Wochenende den Gedanken machen, so jetzt fahre ich zu Tante Hilde grillen und jetzt mache ich das und mache ich das und mache ich das.
Ich hatte letztens eine kleine Anekdote genau zu dem Thema. Erst letzte Woche ein Gespräch. Da haben wir einen gemeinsamen Reisetermin mit einer Familie. Das versuche ich schon zu vermeiden. Doch irgendwie in diesem Jahr nochmal ein Wochenende in der Stadt. Und dann war die Terminsuche für 2026, zu dem Zeitpunkt also noch ziemlich genau ein halbes Jahr. Und meine Ansage war, alle Wochenenden gehen. Und dann haben die lange gesucht und haben gesagt, erst wieder 27. 26 sind alle Wochenenden verplant.
Ja, das ist, das lässt da ahnen, wie stressig hier ein Leben sein kann.
Das wäre mein persönlicher Horror, zu sagen, 2026 ja. weiß ich an jedem Wochenende, wo ich sein muss. Mhm.
Was hat denn das Ganze eigentlich mit Muße zu tun? Mhm.
Naja, Muße würde man ja definieren als die absichtsfreie, das absichtsfreie Verbringen von Zeit, oder? Also nicht ein vordefiniertes Ziel schon zu haben, so jetzt passiert irgendwie, weiß ich nicht, muss ich eine große Mountainbike-Tour machen mit meinen Freunden, irgendwie 3 Tage und einen Biwak dabei haben, sondern setzt sich auf die Bank vor seinem Haus, vielleicht mit einer Tätigkeit, vielleicht aber auch nicht.
Also es ist ja, glaube ich, schon Platon gewesen, der diese Mußezeit, diese Zerstreuungszeit als einen wichtigen Faktor zur Stabilisierung und Aufrechterhaltung von Bürgersinn bezeichnet hat.
Ja, und damit, ja, also wenn ich mich recht entsinne, im Griechischen und auch im Römischen teilweise war ja die Muße, also das aktive wirklich Nichtstun, ja eher ein Statussymbol, denn frowned upon. Mhm. Korrekt? Mhm. Schon, oder? Ich glaube, mich daran zu erinnern.
Wie organisiert man das?
Muße?
Also wo gibt es eigentlich Orte der Muße? Oder wie findet man Leute, mit denen man der Muße anhängen kann? Naja,
wo man ihn findet, ist ja ziemlich einfach, oder? Im Musenhain. Beim taubtrüben Ginst.
Beim taubtrüben Ginst, ja.
Ja. Naja, Fall, ja. Naja, Muße ist der Ort der Muße, wie für so viele andere Dinge, ist dein, nenn es jetzt mal Gehirn, dein Steuerungssystem, deine Kontrollierbarkeit der Wahrnehmung. Wird dir Muße bereiten oder Muße verwehren, würde ich jetzt mal ganz stark annehmen. Weil mit einem unruhigen Kopfe wird es kaum möglich sein, in eine Muße-Phase einzutreten. Da sind wir wieder bei der Persönlichkeitsbildung, nehme ich an.
Ja. Ja, das ich. Aber manchmal ist es ja, also kommt es von innen und bezieht sich es nur auf das Innere oder gibt es auch eine äußere Veranlassbarkeit oder eine örtliche Verankerbarkeit? Kann man Leuten helfen,
indem man ihnen, also naja, sicher gibt es Orte und Settings, die Muße deutlich stärker anregen beziehungsweise sie einfacher zur Entfaltung bringen als andere. Im Mittelstreifen der A9 wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein, als allein an einem wunderschönen Strand im Schatten zu sitzen und sich um nichts kümmern zu müssen. Würde ich mal vermuten, würde das oder unterstützen. Am Ende ist es trotzdem eine Wahrnehmung, die du als entweder langweilig, stressig oder entspannend anregend oder was auch immer empfinden wirst. Mhm. Das heißt, deine Wahrnehmung wird deine Konstruktion extrem beeinflussen und dann bist du entweder ruhig oder unruhig.
Und vielleicht haben wir auch schon alles, was ich sehr stark vermute, was wir brauchen, auch an äußerlichen Gelegenheiten.
Völlig.
Wenn ich nach rechts schaue, sehe ich auf einen Kirchturm.
Ja, herrlich. Da könnte man noch einmal reingehen.
Da könnte man noch einmal reingehen. Doch, können sich da in die Kirchenbank setzen.
Ja, finde ich gut. Das machen wir ja gerne mal, 20 Minuten mal reinsetzen und einfach nur mal nichts sagen und Raum empfinden.
Ja. Und das hat gar nichts mit Religiosität zu tun. Nee,
gar nicht.
Und das müsste ja auch für sehr viele Leute, und sehr viele Leute können ja mit Religion gar nichts mehr anfangen oder sind aus der Kirche ausgetreten und distanzieren sich ostentativ von allen Religiösen.
Genau, haben Ersatzformen gefunden.
die häufig dann irgendwie auch nicht weniger stressig sind. Deswegen in einen solchen Raum gehen, die Stille, die Kühle, die Ruhe, vielleicht auch die Schönheit dessen, was da drin
regelmäßig
ist, empfinden können. Nichts denken, sich dahin setzen, wirken lassen. 10 Minuten.
Ja, keine Absicht haben, was da drin passieren könnte.
Jetzt wird's zur Ratgebersendung.
Ja. Jetzt mal eine Ratgebersendung.
Wir haben
angefangen mit Appellen und jetzt haben wir so eine Lebensratgebersendung.
Ja, genau.
Sind doch knallhart historische Analytiker, Markus. völlig abgerutscht. Jetzt und abgerutscht.
Jetzt könnte man sagen, weil wir ja am Ende, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon haben und wie lange es noch laufen wird.
Ja, wie immer, wenn wir keinen Bock mehr haben, haben wir auch, oder?
Ja, aber man könnte ja nochmal auf diesen Punkt kommen, sozusagen, was hat das also mit den Themen oder mit den Welten zu tun, mit denen wir uns beschäftigen, in unserem beruflichen. Da würde ich nämlich sagen, das Thema Zeit, das Thema Persönlichkeit, das Thema Anspannung und Ruhe, überhaupt dieser Wechsel von Anforderungen, ist selten ein nach vorn geschobenes Lernthema. Mm-mm. Egal in welchem Fach. Mm. Ich war als Lehrer mal an einer Schule tätig, da gab es am Samstag früh die Institution, wurde immer wieder, also deswegen habe ich es auch so bezeichnet, wurde immer wieder so angekündigt, stand in allen Plänen, die Zeit der Stille. Mhm. In einem definierten Raum, man konnte auch woanders hingehen. Jeden Tag, jeden Samstag war ein anderer Kollege oder Kollegin dafür zuständig, sich darum zu kümmern, sich für was auszudenken, für Stille zu sorgen, genau. Und da begannen die Schwierigkeiten. Nach meiner Erinnerung hat das überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Weil natürlich die Kolleginnen und Kollegen, und ich nehme mich da gar nicht aus, jetzt angefangen haben, diese 20 Minuten zu organisieren. Da muss was passieren. Ich lese da einen Text aus, keine Ahnung, ja, oder ich habe mir irgendein Gebet ausgedacht, ich frage die zur Veranstaltung kommenden, was sie gern hören wollen.
Also jedenfalls wäre schön gewesen, wenn sich Schüler mal gemeldet hätten.
Wäre schön gewesen.
Welchen Teil von Stille haben sie eigentlich nicht verstanden?
Richtig, ja. Und jetzt muss man sagen, die Veranstaltung war selten gut besucht dann am Samstag früh, weil natürlich, ja, also es war auch relativ zeitig, also zu erwarten, dass da dann jemand freiwillig kommt. Aber ab und zu waren da Leute dabei. Und dann hat man genau diese beiden Erfahrungen gemacht. Also Leute, die sagen, um Gottes Willen, wenn sie jetzt anfangen zu reden, gehe ich gleich. Mhm. Und Leute, die da hinkamen und sagen, was passiert denn jetzt hier? Komm los, du musst doch irgendwas vorbereitet haben. Es muss doch irgendwas passieren. Also beide Erfahrungen habe ich gemacht. Deswegen frage ich auch nach diesem, kann man das irgendwo institutionalisieren? Kann man den Ort finden? Also jedenfalls würde ich dafür plädieren, dass wir diese eigentlich ja urmenschliche Geschichte von Zeitvertreib, hätte ich fast gesagt, also Zeitnutzung, Zeitfüllung, thematisieren.
Ja.
Im Ethikunterricht, im Geschichtsunterricht, zumal.
Man kann da Settings schaffen, die das üben.
Ja.
Die Obi macht das, Lehrerin, regelmäßig inzwischen. 5 Minuten Stille, 3 Minuten Stille, 4 Minuten Stille. Also wirklich so eine Mini-Meditation zum Reinkommen. Wahnsinnig schwer zu etablieren. Weil das für die Leute unendlich schwierig ist, 3, 4, 5 Minuten nicht zu agieren, zu kommunizieren, zu was auch immer. Wenn man es durchhält, sind die Berichte, die mir vorliegen, super, super positiv. Mhm. Verändert sehr, sehr viel. Mhm. Wenn wirklich 2 Minuten echte Ruhe eingekehrt ist. Der Start danach ist ein anderer, als wenn man in so einem Dauerlärm irgendwie eine Blende irgendwo hineinbaut.
Jetzt haben wir schon eine ganze Menge sinnvolle Dinge zusammengetragen. Konsumfreiheit, keine Fremdbestimmung, Muße, Ruhe. Und Ruhe heißt eben nicht Langeweile oder Verschwendung von Zeit, sondern es ist eine sehr sinnvolle Nutzung von Zeit. In einer so lauten Welt, in einer auch medial so lauten Welt, die uns an allen Stellen, an allen Ecken einfängt, ist Ruhe eine unglaubliche Erholung?
Da könnte man jetzt, weil wir jetzt gerade eine Ratgebersendung etabliert haben, möchte ich auch irgendwie, darf ich auch, oder?
Ja.
Darf ich jetzt auch mal?
Ja.
Dann würde ich sagen, was einem wahnsinnig hilft bei Ruhe, ist sämtliche Tagesberichterstattung grundsätzlich zu ignorieren. Grundsätzlich. Genau. Was nicht in meiner Wochenzeitung am Ende Platz findet, war der Berichterstattung nicht wert.
Und wie überdreht dieser Konsum, dieser ständige Nachrichtenkonsum, Informationskonsum ist, Das wird ja immer deutlich, wenn man sich mal überlegt, wie das noch vor 20, 30 Jahren funktioniert hat. Da haben dann Zeitungen das geschrieben, was vor 2, 3 Tagen passiert ist. Also es war ja auch an keiner Stelle super aktuell, sondern auch eine häufig lang danach hinterherlaufende Bericht darüber,
automatisch totale Verflachung. Ja, wie soll es auch sein? Ja, wir stehen hier am Tatort, wir wissen nichts, aber wir werden die nächsten 3 Stunden über nichts reden.
Also die Information, die wir meinen, aktuell permanent wahrnehmen zu müssen, ist eigentlich häufig eine unglaubliche Informationslosigkeit.
Ja,
ist einfach Müll. Weil wenn ich gar nicht weiß, was passiert ist, wenn ich es nicht einordnen kann, wenn mir jeder Kontext fehlt, natürlich auch der Reporter kann das gar nicht haben in diesen Situationen.
Wo soll es her?
Worüber berichte ich dann? Oder weshalb berichte ich dann eigentlich? Was will ich da eigentlich mitteilen? Das heißt, es ist eine reine Sensationsgeschichte. Und auch das ist Teil einer verfehlten Nutzung von freier Zeit.
Keiner zwingt mich ja irgendwie, die Tagesschau anzugucken. Ich fühle mich verpflichtet.
Ja,
oder was auch immer.
Irgendwas anderes anzusehen.
Ja.
Die Tagesschau wäre noch, die ist immerhin 12 Minuten, die ist kurz.
Die
ist also wenn es sich darauf beschränken würde.
Die ist wenigstens kurz.
Die ist wenigstens, naja, also ne, es gibt ja Leute, die sind sozusagen, also die sehen permanent auch auf ihrem Handy, ich nehme mich da gar nicht aus, also ständig Nachrichtenkanäle, immer wieder zwischendurch am Tag und so weiter.
Ja. Durchgehend,
wenn man das nicht machen würde und würde es abends auf die Viertelstunde Tagesschau beschränken.
Wäre schon mal ein Vorteil.
Das wäre ja schon ein Riesenfortschritt sozusagen.
Next Step, du brauchst auch die Viertelstunde Tagesschau nicht.
Wahrscheinlich nicht. Ja, genau, wahrscheinlich nicht.
Du brauchst sie nicht.
Das hat natürlich auch so eine historische Dimension, die gar nicht unspannend ist. Wenn man sich mal die ersten Zeitungen anguckt, die so im 17. Jahrhundert entstehen, die würden wir heute gar nicht mehr als Zeitungen sozusagen wahrnehmen, weil sie natürlich Berichte liefern, die zur Not Wochen oder Monate alt sind. Und dann brauchte es ja bei diesen frühen Zeitungen auch, es gab nur wenige Orte, in denen die gedruckt wurden, große Städte und dann wurden die verteilt und dann mussten die also erst mit den Postkutschen und Reitern sozusagen ins Land getragen werden. Das hat ja auch viele, viele Tage gedauert. Das heißt, was Leute da als Zeitung bekamen, war etwas, was wir heute als völlig nutzlos und absurd bezeichnen würden. Und auch die haben das ja schon als eine unglaubliche Verschnellerung ihres Lebens empfunden. Die waren genauso süchtig übrigens nach diesen Zeiten.
Fairerweise muss man auch sagen, den ganz schnellen Tabloid-Markt gab es damals ja auch schon in den Städten.
Ja, ja.
Genau. Dreimal am Tag Extrablatt.
Ja, genau. Also die Sucht danach, dieses Aktuelle in die Hände zu bekommen und zu lesen, genau diesen Effekt gab es damals auch schon. Und es gibt ja auch diese Berichte von Schriftstellern, auch von Walter Schiller vorhin hatten, von dem ist sowas, oder von Wieland, die sich auch in ihren persönlichen Notizen immer wieder schwer disziplinieren, nicht wahllos irgendwo hinzulesen, unter anderem eben auch solche Zeitungen zu lesen und Zeitschriften zu lesen, sondern bei der Sache zu bleiben.
Genau. Also dann, weil wir ja gerade Lebenshilfe machen, die ganze Zeit, die man sich damit spart und dem ganzen Social-Media-Kram noch obendrauf, anderes Thema, egal, geht ein bisschen in die ähnliche Richtung, könnte man nutzen, um sich mit Themen zu beschäftigen. Und dann suchst du dir ein Thema und suchst dir das Medium deiner Wahl und die Auswahlmöglichkeiten sind ja heute unfassbar. Also ich werde zu jedem Thema wahrscheinlich ein gutes Hörbuch, ein gutes Regalmeter Bücher, zugängliche Dokumentationen, Podcasts, alles da.
Und da ist der Rat, Auswahl heißt Auswahl.
Genau.
Also indem ich mich, ich habe 1000 Möglichkeiten, aber ich muss mich dann schon auch mal für eine entscheiden.
Da muss ich mich entscheiden, aber es gibt ja sozusagen für jeden Medientyp, in Anführungszeichen,
Absolut.
Wirst du was finden. Ich habe jetzt gleich keinen Bock, ein Buch zu lesen. Da gibt es sicher einen Dreiteiler auf Arte, Dreisat, irgendwas zum Thema.
Aber nicht der hat seine Freizeit sinnvoll genutzt, der sozusagen 5 Podcasts ständig hört, 5 Hörbücher gleichzeitig hört, 5 Bücher noch liest, alle Tageszeitungen und dann noch TikTok anmacht, sondern eines von dem reicht.
Radikale Selektion.
Ja, radikale Selektion.
Okay. Radikales.
Und man verliert gar nichts.
Ja. Sind die Typen, die gerade seit über einer Stunde labern und den Leuten ihre Freizeit klauen.
Mhm. Das heißt, wir sollten jetzt auch mal aufhören, damit die Leute Freizeit haben.
Ja. Wir könnten jetzt sowas machen, was ganz viele jetzt so machen. so am Ende von so einem langen Format. So, und jetzt klappen Sie den Laptop oder zu oder machen Sie Ihr Handy aus und gehen Sie raus in die echte Welt.
Also das klingt jetzt klischeehaft, aber ich gehe jetzt davon schwimmen.
Ja, und ich komme mit.
Ist total heiß.
Ja, jetzt ist
ich gehe jetzt schwimmen.
Seit 20 Minuten ist die Sonne.
Ich gucke schon die ganze Zeit auf das Schwimmbecken. Also ich gehe jetzt schwimmen.
Alles klar. Ja. Danke.
Gut. Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.